Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Show. Heute sind wir nur in einer kleinen Runde, weil wir haben heute einen besonderen Gast. Und zum einen, ja, zu dem Gast komme ich gleich, zum einen ist Sergi dabei.
Hallo.
Ja, und meine Wenigkeit. Und dann zu unserem Gast, das ist Elena Di Giovinazzo.
Hallo.
Hallo Elena. Erstmal ganz recht herzlichen Dank, dass du heute bei uns bist und dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview heute.
Gerne.
Und zwar zu kurz zu deiner Person. Also Elena Di Giovinazzo ist Autorin des Buches Verlorenes Ich, ein Essay zur narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Und wie der Titel bereits sagt, geht es dabei um das Thema Narzissmus. Genau, Elena ist gelernte Sozialpflegerin, Physiotherapeutin, Autorin und sie arbeitet bei Bibel TV. Mhm. Das Buch ist letztes Jahr im April beim West-Ost Development UG Verlag erschienen und das gibt es zum einen bei ihr persönlich zu bestellen, gibt es eine E-Mail-Adresse, können wir dann nochmal bekannt geben und auch auf unserer, dann später im Artikel. Und dann gibt es natürlich noch bei Amazon als Kindle-Version, wo man das Buch halt elektronisch lesen kann, wenn man das möchte. Genau, zu dem Buch kurz noch ein paar Hintergründe. Ja, darum geht es halt zum einen um den Begriff der narzisstischen Persönlichkeitsstörung, weil halt oftmals Narzissten einfach als selbstverliebt und egoistisch abgetan werden, was nicht ganz falsch ist, aber dahinter steckt noch mehr und das wollen wir halt oder möchte heute Elena uns genauer erklären. Und ja, Ziel ist halt heute einen tieferen Blick in diese Materie zu bekommen von Narzissmus. Was man dann noch mit sagen muss bei dem Begriff Narzisst, es wird dann vorrangig der männliche Begriff verwendet, aber man muss dazu sagen, es gibt natürlich auch weibliche Narzissten und ja, das sollte man nicht vergessen, auch wenn mir jetzt, auch wenn dann nur vorrangig der Begriff Narzisst fällt. Genau, das kurz zu diesen Hintergründen. Ellen, habe ich irgendwas vergessen, was unbedingt noch gesagt werden muss zu deinem Buch oder zu deiner Person?
Nein, super, war alles dabei.
Okay, super. Genau, dann natürlich die Frage, wenn wir das Thema Narzissten haben, was sind denn, kannst du uns einige Hauptmerkmale zu Narzissten nennen oder beschreiben, was einen Narzissten auszeichnet?
Ja, das ist zum einen die Egozentrik. Also Narzissten können sich nicht in die Perspektive von anderen Menschen hineinversetzen. Sie sehen nur sich und ihre Sichtweise und ja, ihnen fehlt eben der Blick für die Sichtweise von anderen Menschen. Eine weitere Eigenschaft von Narzissten ist die, dass sie sehr empfindlich sind. Also sie reagieren zutiefst gekränkt gegenüber Kritik, wobei sie schon geringste Kleinigkeiten eben schon als Kritik auffassen, wenn man nicht eine Meinung mit denen teilt oder wenn man keinen Blickkontakt mit denen hält, dann sind sie gekränkt und diese Kränkung hält bei denen ein Leben lang an. Also wenn die einmal wütend sind auf eine Person, dann das Leben lang und man muss sich dann so immer vor denen in Schutz nehmen, weil die können diese Wut, die sie dann empfinden, nicht verarbeiten, sie können die nicht verdauen. Ein weiteres Hauptmerkmal ist, dass sie einen Mangel an Mitgefühl haben. Also es ist nachgewiesen, unter der Magnetresonanztomographie wurden eben die Gehirne von Narzissten untersucht und in dem Teil, wo das Mitgefühl sitzt, haben die weniger graue Substanz als normal fühlende Menschen. Mhm. Sie können aber trotzdem Mitgefühl simulieren. Woher können Sie das? Sie haben eine sehr scharfe Beobachtungsgabe. Sie gucken, wie verhalten sich andere Menschen und wissen genau, ja, wenn jemand weint, dann muss ich jetzt zu dem hingehen und muss den vielleicht mitleidig angucken und umarmen den. Aber fühlen tun die dabei nichts. Man kann aber nicht sagen, dass sie jetzt einen kompletten Empathiemangel haben, weil sie können trotzdem ganz genau sehen, was der andere empfindet, welche Schwächen der andere hat, wie es dem anderen geht, welche Persönlichkeit er vor sich hat, aber ihm fehlt die menschliche Reaktion, die eben aus Mitgefühl resultiert, zum Beispiel ja, dass man traurig ist, dass man vielleicht einfach mitfühlend ist, diese Reaktion bleibt eben aus. Aber sie können ganz genau sehen, was der andere empfindet und nutzen das eben, um die andere Person zu steuern.
Kann man sagen, also entschuldige, wenn ich dich
Ja.
unterbreche, kann man sagen, dass dessen Gefühlsrepertoire einfach eingeschränkt ist?
Ja, also also das Gefühlsrepertoire, ja, ist begrenzt, besteht hauptsächlich aus Angst, Verlustangst hauptsächlich, Wut, Hass, Neid, solche negativen Dinge. Und ja, solche Gefühle wie Freude oder so etwas hält weniger lange an. Und ja, dieses, ach so, ja, jetzt verstehe ich. Ja, also sie haben vielleicht in kleinen Situationen haben sie Mitgefühl, aber auch nur dann, wenn sie selbst sich etwas davon versprechen. Also angenommen, die Partnerin will sich jetzt von ihm trennen, dann hat er plötzlich kurz Mitgefühl, und kann das dann auch zeigen und sagen, oh nein, bitte bleib doch bei mir. Aber eigentlich nur, weil er diese Verlustangst hat. Also nur wenn es ihn dann doch wieder indirekt oder direkt betrifft, dann kann er Mitgefühl zeigen. Aber von alleine widmet er das Mitgefühl nicht, weil das bringt ihn in dem Moment nichts, weil Narzissten sind halt total egoistisch und gucken immer, ja, was bringt mir das, was ich jetzt gerade mache? Also sie sind sehr berechnend.
Also er kann entweder das Mitgefühl simulieren oder
Ja.
das Mitgefühl mit sich selbst empfinden.
Genau. Und ja, entweder haben sie gar keine Substanz eben oder weniger Substanz im Gehirn, da wo das Mitgefühl sitzt. Und das kann halt variieren. Es gibt so verschiedene Schweregrade auch von Narzissten, ne?
Ah, okay.
Ja, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Also wir haben schon mehrere Radioshows über Psychopathen unter anderem gemacht und bezüglich Narzissten. Also da kann man generell sagen, und ich glaube, du beschreibst das auch in deinem Buch, dass also fast alle Menschen sind in diesem oder jedem Maße narzisstisch. Ja, und manchmal bekommt das so ein Ausmaß, dass das wirklich pathologisch wird.
Genau. Das ist richtig. Also wir haben alle narzisstische Züge und die sind auch wichtig, ja. Und also eine gesunde Selbstliebe und solche Dinge sind wichtig. Aber wenn ein Mensch sich nur so verhalten kann, also nur manipulieren kann, nur lügen kann und nur sich so destruktiv verhält, und eben auch dann, wenn eben 5 von den 9 aufgelisteten Eigenschaften in diesem DSM-5, das ist dieses Klassifikationssystem der amerikanischen psychiatrischen Vereinigung, also wenn da 5 von den 9 dort aufgelisteten Eigenschaften vorhanden sind, dann kann man davon, also dann kann man, ja, dann kann man davon ausgehen, dass man einen Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung vor sich hat. Was aber auch noch wichtig zu erwähnen ist, ist, dass es diese destruktive Auswirkung auf das Gegenüber haben muss. Also sobald ein Mensch im Umfeld unter den Narzissten halt anfängt zu leiden, da kann man dann auch so ja, schon hellhörig werden. Man könnte es mit einem Narzissten zu tun haben, der diese Störung hat, ja.
Also sie ernähren sich quasi von unseren Gefühlen und Emotionen, egal wie positiv oder
Genau,
negativ.
ja, das ist richtig. Also das versetzt die in eine Art Rausch, wenn sie andere Menschen demütigen. Und man könnte dann dabei ja denken, na okay, da muss ich vielleicht nur stark genug sein, damit mir die seelischen Attacken von dem Narzissten nicht wehtun. Dann komme ich mit ihm aus. Aber man darf nicht unterschätzen, dass Narzissten so weit gehen, bis sie den Schmerz in den Augen des Gegenübers sehen. Also sie müssen den Schmerz sehen. Eher sind sie nicht zufrieden. Und sie sind auch unersättlich. Also das ist ja wie so ein Gefäß, was keinen Deckel unten hat. Die sind nicht zu füllen eben. Wenn die einmal demütigen, reicht es denen nicht. Die müssen immer wieder.
Also,
Und das ist übrigens auch klassisches Merkmal von Psychopathen. Und,
ja.
meinst du, kann man sie als menschliche Raubtiere bezeichnen?
Ja, doch, kann man so sagen. Wobei man auch sagen muss, dass das Verhalten, was sie an den Tag legen, dass sie das nicht selbst reflektieren können. Also sie verhalten sich so destruktiv, sie haben viele Menschen zugrunde gerichtet, haben sich viele Menschen schon das Leben genommen, aber sie sind sich dessen nicht bewusst. Also sie haben keine Einsicht in das, was sie tun.
Also du meinst, sie können nicht zwischen Gut und Böse unterscheiden?
Ja, zumindest können Sie es nicht unterscheiden, wenn Sie etwas Schlimmes gemacht haben. Das können die nicht einsehen, weil sie sind in ihren Augen eben fehlerlos. Und egal, wenn etwas schiefgelaufen ist, dann muss das Gegenüber daran schuld sein, weil die sind eigentlich so schwach in ihrem Selbstwert, dass sie keine Schuldgefühle aushalten können. Deswegen ist zwangsläufig immer der andere schuld und sie schaffen es auch über die verschiedensten, über überzeugende Unwahrheiten eben das dem anderen einzutrichtern, dass der andere eben schuld ist. Und genau.
Kann das sein, dass Sie doch zwischen Gut und Böse unterscheiden können? Also vielleicht nur bestimmte Narzissten, aber dass Sie Ihr Verhalten quasi dann rationalisieren ziemlich schnell und dann verschieben die ganze Schuld
Ja,
einfach auf
also
andere Menschen.
Sie können schon zwischen Gut und Böse unterscheiden. Aber wenn jetzt angenommen, was Schlimmes passiert ist und der Narzisst ist, hat diesen Fehler total begangen, offensichtlich, dann schafft er es aber trotzdem, über Projektion, das dem Gegenüber zuzuschreiben. Und da, dann erklärt er dem anderen schon, ja, du hast dies und jenes gemacht und das ist nicht in Ordnung, so darf man sich nicht verhalten. Aber was er nicht realisiert, ist, dass er selbst eigentlich das Verhalten an den Tag gelegt hat.
Genau,
Das ist das Krankhafte.
also er projiziert eigene Schwächen auf andere Menschen.
Genau. Richtig.
Was ich ziemlich erschreckend finde, ist diese angeborene Fähigkeit, also so kann man sagen, denke ich, also die Schwachstellen von anderen Menschen intuitiv zu sehen und dann auszunutzen.
Genau, ja, da haben Sie ganz feine Antennen dafür. Und ja, das ist wirklich erschreckend, weil
Aber gibt's denn noch andere Hauptmerkmale von Narzissten, die ein oder die einen Narzissten beschreiben können?
ja, also sie sind sehr erfolgsorientiert. Über den Erfolg stabilisieren sie ihr Selbstwertgefühl und sie sind deswegen auch sehr leistungsstark. Also sie sind häufig in sehr hohen Positionen aufzufinden, in Chefpositionen, in der Politik oder eben ja auch als Schauspieler sind sie auch sehr erfolgreich, eben überall in den Bereichen, wo ihnen sehr viel Aufmerksamkeit versprochen wird. Und so weitere Eigenschaften oder Auffälligkeiten von Narzissten sind, sie sind oftmals hochintelligent, sie sind zutiefst von sich selbst überzeugt nach außen hin und sie glauben auch daran, dass sie dass sie ja der Supermensch schlechthin sind. Sie sind oftmals sehr humorvoll, haben absolut gar keine Gewissensbisse. Also die können die
Und
schlimmsten Ma Sachen machen und haben keine Gewissensbisse dabei.
sie nutzen Humor auch als Waffe. Also ich glaube, das hast du auch in deinem Buch beschrieben. Das fand ich
Genau.
ziemlich interessant. Also
Ja,
quasi
genau.
um andere Menschen abzulenken.
Genau. Wenn die was Schlimmes gemacht haben, bevor der andere das realisiert, bringt er den anderen dann lieber schnell zum Lachen. Und dann ist das so wie weggelacht.
Ja, also um quasi eigenes Verhalten zu bagatellisieren.
Genau, ja. Und damit halt in dem anderen noch nicht mal irgendwie ein geringster Zweifel aufkommen kann, haben die den schon zum Lachen gebracht.
Ja, und die Person merkt gar nichts davon. Und dann bleibt so ein komisches Gefühl, also so eine psychische Verwirrung, da wo man gar nicht weiß, ja, hat er das ernst gemeint oder was war das gerade?
Genau, also genau, wenn überhaupt, dann bleibt so etwas. Oder aber das Opfer, sage ich mal, registriert einfach gar nichts und stellt gar nichts in Frage, weil es sich einfach, weil es sich schlichtweg nicht vorstellen kann, dass ein Mensch so kalt ist und dann glaubt es lieber daran, dass ja mit der Wahrnehmung etwas nicht stimmen könnte. Und dann denkt man vielleicht auch gar nicht darüber nach, über das, was der Narzisst vielleicht gerade gemacht hat, weil man einfach, ja, man glaubt, das kann nicht wahr sein und deswegen ist es auch nicht wahr. Und ja, vieles schlimme Verhalten von Narzissten kann erst im Nachhinein reflektiert werden, wenn man eben Wissen um dieses Krankheitsbild mit all seinen Gesichtern eben hat. Dann kann man die ganze Situation, dann können die wieder ins Gedächtnis gerufen werden, aber vorher eigentlich nicht.
Ich habe eine andere Frage.
Ja.
Was meinst du, kann dieses fehlende Wissen über Narzissten etwas mit unserer kulturellen Einstellung zu tun haben? Also unsere Einstellung, dass alle Menschen generell gut sind, dass sie alle Seele besitzen und so weiter?
Ich denke ja, weil es gibt schon natürlich viele Narzissten. Ne? Also man geht davon aus, dass jetzt 1% der Bevölkerung Narzissten sind. Und das beschreibt aber auch nur den Prozentteil, der sich auch wirklich in Therapie begeben hat. Und das sind eigentlich so gut wie gar niemand. Also die Dunkelziffer ist jetzt noch unbekannt, weil Narzissten ja in ihren Augen so fehlerlos sind. Und dann fehlt eben auch die Bereitschaft, dass sie sich in Therapie begeben. Okay, Moment. Ich hab einen Faden verloren. Was habt ihr nochmal gefragt?
Nee, es geht darum, also womit hängt dieses allgemeines Unwissen über Narzissten zusammen?
Genau. Ja, ich kann es mir so vorstellen, dass einfach eben, dass sie erstmal richtig gute Schauspieler sind und oft nicht auffliegen, hat man einfach kein scharfes Bild von solchen Menschen, ja? Also die sind ja, die können ja als die liebsten Menschen und empathischer als oder halt mitfühlender als normal fühlende Menschen eben auftreten, sodass sie einfach nicht zu durchschauen sind. Und dann sterben eher deren Opfer weg, ne? Weil sie es nicht aushalten, ja. Und das andere ist, dass es eben nicht so viele vielleicht davon gibt und man dann nicht so viel damit zu tun hatte, um dann eben anderen Menschen davon zu erzählen, ja. Ich habe diesen Menschen kennengelernt, der hat sich so und so verhalten. Ich glaube, es liegt daran, dass sie einfach immer den Kopf von dem Opfer extrem verdrehen können, sodass das Opfer nicht aufwacht, dass es mit einem Narzissen zu tun hat und immer sich die Schuld für alles selbst in die eigenen Schuhe schiebt. Ich glaube, dass es daran liegt, dass einfach Narzissten nicht auffliegen, weil sie viel zu intelligent dazu sind und viel zu gut die Dinge verdrehen können und ja. Ich glaube, sie fliegen einfach nicht auf. Das ist das Problem.
Weil eben, ich würde sagen, das Wissen darüber fehlt, was halt Narzissten sind.
Genau, ja. Und wie sie das alles machen, ja.
Ich glaube, in den Schulen wird das auch nicht unterrichtet, wie man Narzissten umgeht und so weiter. Also das Thema, so wie es aussieht, ist einfach tabu.
Ja, das wäre meine Idee.
Ich würde schon sagen, das hat sich in den letzten Jahren ziemlich gebessert. Also es kommen immer mehr Artikel raus, auch wenn man jetzt die Nachrichten verfolgt. Also es hat sich in den letzten Jahren sehr stark gebessert, dass immer mehr über Narzissten und auch Psychopathen allgemein an die Öffentlichkeit kommt.
Ja, aber ich rede von Allgemeinbildung.
Von Allgemeinbildung, ja, da ist es nicht stark vertreten, das ist richtig.
Ja.
Okay, gibt's noch andere Hauptmerkmale von Narzissten?
Ja, also eine weitere Auffälligkeit ist, dass sie eine enorme Spannkraft nach außen hin zeigen. Also sie haben so eine ganz intensive Aura um sich herum und man spürt einfach, wenn ein Narzisst den Raum betritt. Also die sind, sie treten einfach auf und das kann man spüren. Ja.
Gibt's dazu auch Studien? Weißt du da was, dass man das irgendwie wahrnehmen kann oder ist das...
Also das hat Sven Grüttefien in seinem Buch ganz toll erklärt, wie erkenne ich einen Narzissten? Da hat er dieses Phänomen eben untersucht, dort detailliert aufgeschrieben. Genau.
Das ist interessant, ja, gerade bei Schauspielern ist es interessant, wo man halt wirklich merkt, dass die wirklich eine Präsenz haben und auch eine Präsenz einnehmen, was natürlich auch für die Bühne, wenn man jetzt einen klassischen Theaterschauspiel nimmt, sehr wichtig ist. Mhm. Aber natürlich ist es halt nur gut für die Bühne, aber dann Privatleben ist es dann ja auf jeden Fall sehr kritisch und schädigend, wenn es nur immer um die eine Person geht.
Allerdings, ne? Genau. Ja, nee, das wären jetzt so die Hauptmerkmale, denke ich, ja.
Okay. Also die Welt dreht sich nur um den Narzissten. Klassisches
genau,
erster Weltbild.
Mittelpunkt.
Erster Mittelpunkt, der Nabel der Welt.
Genau.
Weißt du etwas zur Entstehungsursache für diese narzisstische Persönlichkeitsstörung?
Ja, also dieses Phänomen ist tatsächlich noch nicht vollständig entschlüsselt worden. Man geht davon aus, dass es eine genetische Komponente gibt. aber auch, dass die Bezugspersonen in den frühen Lebensalter von dem Kind eine entscheidende Rolle dafür spielt, ob diese narzisstische Persönlichkeitsstörung dann eben ausbricht oder nicht. Angenommen, die Mutter beispielsweise verhätschelt und vertätschelt das Kind. Es bekommt total viel Anerkennung und Lob und das auch über das zweite Lebensjahr hinaus. In den ersten zwei Lebensjahren ist es ja wichtig, dass man ja, dass man sich dem Kind zuneigt, dass es Lob bekommt, dass, ja, wenn es furzt, dann freut sich die ganze Umgebung und alles ist toll und das ist auch gut, weil so muss es sein. Aber irgendwann muss das Kind aus dieser Phase eben rausgeholt werden und auch mal für gewisse Dinge kritisiert werden, damit es das erste Wertgefühl entwickeln kann, ich schaffe es, mit Frustrationen umzugehen. Mhm. Also wenn das aber ausbleibt, dann und das Kind einfach, egal was es anstellt, immer in den Schutz genommen wird, da kann sich keine gesunde Persönlichkeit daraus entwickeln. Genauso gut aber kann auch das Gegenteil der Fall sein, also dass das Kind zu viel kritisiert wird, zu wenig Anerkennung bekommt und ja, dann muss das Kind sozusagen sich über Leistung eben die Anerkennung verschaffen oder dass es sich immer bemüht, den Eltern alles recht zu machen, dass es guckt, was braucht jetzt meine Bezugsperson, damit ich eben meinem Grundbedürfnis Anerkennung von meiner Bezugsperson zu erhalten nachkommen kann. Was aber auffällt, ist, egal in welcher Form sich jetzt die Störung entwickelt hat, zu viel Aufmerksamkeit oder zu wenig Aufmerksamkeit, dass die Bezugsperson nicht in der Lage war, das Kind adäquat emotional zu versorgen, also dass die fehlende Liebe einfach geherrscht hat, also dass der Blickkontakt nicht vorhanden war zu dem kleinen Kind, dass das Kind keine Streicheleinheiten bekommen hat, keine Umarmung, dass einfach auch der Umgang mit Ängsten von dem Kind nicht stattgefunden hat. Also das ist häufig, wenn die Bezugsperson selbst eine Persönlichkeitsstörung hat oder ja, genau, ja, und sich vielleicht dann sogar mit dem Kind identifiziert, mit dem, was es immer in die Höhe hebt. Also wenn es jetzt das Kind zu viel Bestätigung gibt, ja, und hat alles toll gemacht, dann kann es auch sein, dass die Mutter das einfach nur deswegen macht, weil es sich dann selbst als so großartig empfindet, dadurch, wenn das Kind so perfekt ist, ne?
Mhm. Meinst du, kann man sagen, dass die Hauptverantwortung für das Verhalten trotzdem bei Narzissten liegt?
Also ich finde es schwierig, eben weil es dazu, weil das noch nicht vollständig enträtselt ist, dieses ganze Phänomen. Na klar ist eigentlich immer jeder Mensch dafür verantwortlich, was er tut und so weiter, aber
ich meine, es ist ja letztendlich nur die Frage der Wahl, oder? Ob ich jemandem was Böses tue oder nicht.
Ja. Das ist eben so ein Ding, die merken das ja tatsächlich gar nicht, dass sie das machen. Ne? Ich meine, deswegen ist es immer noch furchtbar, was die machen. Aber ich weiß nicht, ob diese ganze, ja, ich kann es leider nicht beantworten.
Hm? Ja, ich glaube, das ist unterschiedlich vom Fall zu Fall.
Hm. Ja, ich glaube auch.
Das, ich denke mal, da wird es bestimmt auch unterschiedliche Grade geben von, wie stark ist jemand jetzt von dieser narzisstischen Persönlichkeitsbestörung betroffen und eine ist halt weniger schlimm, der andere ist noch mehr schlimm.
Ja.
Vielleicht kann man das so sagen.
Hm. Ja. Aber wie wichtig ist schon, dass sie fast alle so ein verzerrtes Selbstbild haben.
Mhm. Und genau. Ja, weil sie ja egal in welchem Fall, ob sie zu viel oder zu wenig Aufmerksamkeit erhalten haben, sie haben ja eine Ersatzpersönlichkeit gebildet und so, die Mutter ging nicht auf das echte Kind ein mit den echten Emotionen, sondern das Kind musste sich immer in irgendeiner Weise so verhalten, wie die Mutter das wollte.
Mhm.
Ja. Dann hat seine Persönlichkeit sozusagen verloren und ist dann auch ganz empfindlich für diese Ersatzpersönlichkeit, die es gebildet hat. Da darf dann keine Kritik rein, weil wenn diese Persönlichkeit dann auch noch zerstört ist, dann ist er ja niemand mehr. Ne?
Also da fällt bestimmt auch Selbstkritik, Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum nur wenige, wenn überhaupt, Narzissten in eine Therapie gehen, Psychotherapie.
Absolut, genau, ja.
Interessant. Gibt es noch einen weiteren Punkt für diese Entstehungsursache? Also beim Genetik, dann hast du einige Erziehungsmethoden genannt, die entweder gut liefen oder falsch liefen. Gibt es noch einen Punkt, wie so eine Persönlichkeitsstörung entstehen kann?
Nee, auf die Schnelle fällt mir jetzt so nichts weiter ein. Nee.
Okay.
Also die allgemeine Meinung ist, also ist, dass es gibt generell zwei Faktoren, also genetischen Faktor und diesen zweiten Erziehen.
Mhm.
Und vom Fall zu Fall, das ist einfach Kombination von diesen beiden Faktoren. Und
genau, dann gibt es natürlich noch die anderen Einflüsse, ne? Vielleicht Freunde oder engere Verwandte, kann ich mir auch vorstellen, wenn jetzt ein Mensch mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung vielleicht noch mit einem weiteren Elternteil aufgewachsen ist, der nicht narzisstisch ist, ne, dass das dann auch nochmal einen positiven Einfluss auf den Narzissten nehmen kann.
Oder, vielleicht ist es gerade interessant, wie sich dann vielleicht dieser Grad der narzisstischen Persönlichkeitsstörung ausprägt, wenn es dann zum einen genetisch gibt, ein Faktor natürlich, und weil dann gibt es halt, ich sage jetzt mal so ganz schlicht, eine gute Mutter, dass es dann weniger schlimm ist, wenn man das so sagen kann, als wenn es dann bei Eltern sind oder Mutter.
Genau, denke ich auch.
Das ist interessant. Ich finde es auch interessant, dass du eben auch gesagt hast, dass eben die Forschung da noch nicht so vorangetrieben ist. Es ist auch ähnlich bei Psychopathen oder bei Psychopathie, dass eben, wenn es um das Thema Kinder geht, dass da irgendwie, dass man dann einfach nicht weiterschaut. Was kann denn da noch dahinter stecken zum Beispiel?
Also ich glaube, wichtig ist, dass diese ganzen negativen Einflüsse, weder genetischer Einfluss oder Erziehungseinfluss, dass sie alle abgemildert werden können. Und das ist auch eine große Hoffnung für viele Menschen, glaube ich.
Ja, ist auch wichtig zu wissen, auf jeden Fall.
Ja, wobei ich als Christin eben auch sagen muss, dass es eben ja auch noch eine böse Macht hier auf der Erde gibt. Der Satan, der spielt eben die zweite Rolle, die zweite Hauptrolle in der Bibel, und der verführt eben die Menschen zu Egoismus, zu Selbsthass, zu, er ist der Vater der Lüge, er ist, er mordet, er kommt nur, um zu stehlen, zu zerstören, und das sind eben auch alles Eigenschaften, die Narzissten aufweisen. Und deswegen kann ich mir vorstellen, das, was die Wissenschaft bisher noch nicht aufdecken kann, wieso sind Narzissten, egal wie sie sich entwickelt haben, zu manch grausamen Taten in der Lage? Ich glaube, da habe ich für mich bisher die Antwort in der Bibel gefunden. Und ich glaube einfach, dass Satan die Wunde, die diese Kinder erlebt haben, ausnutzt, um selbst sie zu steuern. Also noch so eine persönliche Meinung.
Okay, gut. Dann die nächste Frage. Ist jetzt, also ich frage, wenn jetzt hätten wir ja zum Beispiel ein Narzisst, ist es aus diesen Gründen entstanden. Und welche Opfer sucht er sich eben dann später? Oder welche Sorte Mensch greift er halt besonders an, so ein Narzisst?
Gibt es ein bestimmtes Profil?
Ja, und zwar sind das hochsensible Menschen. Sie haben mehr Antennen als normalsensible Menschen und können über diese Antennen eben mehr Informationen aus ihrer Umgebung eben aufsaugen, solche Informationen für Stimmungen, für Energien, was in zwischenmenschlichen Bereichen abgeht. Also da sind sie total feinfühlig, und diese Antennen kann der Narzisst nutzen, um geringste seelische Attacken eben vorzunehmen, ohne großen Aufwand. Also bei hochsensiblen Menschen kommt sogar schon ein böser Blick direkt, kann das die halt bis ins Knochenmark erschüttern. Und das kann der Narzisst eben nutzen, um ohne Aufwand dem hochsensiblen Menschen weh zu tun und aber auch im Anschluss sagen zu können, ich habe doch gar nichts gemacht, weil ein böser Blick ist halt eben abstreitbar. Da eben hochsensible Menschen mehr wahrnehmen können als andere Personen, und das auch schon, seit sie Also man sieht schon bei Kleinkindern oder bei Babys, die hochsensibel sind, dass sie einfach stärker auf Reize reagieren. Also mit diesen ganzen Informationen, die die haben, die werden eben darin nicht bestätigt von anderen Menschen, weil sie einfach mehr sehen können, was abgeht. Und dann kann eben der Narzisst das nutzen, indem er dann sagt, ja nee, du hast dies und jenes falsch interpretiert, ich habe dir gar nicht wehgetan oder ne, oder du nimmst das nur wahr, weil du so sensibel bist. Also dafür kann er das eben auch nutzen. Und ein anderer Punkt ist eben, dass hochsensible Menschen eben, wenn sie eine verwirrende Begegnung hatten im zwischenmenschlichen Bereich, dann wird diese Situation im Kopf so lange durchdacht, bis sie auf irgendeine Lösung gekommen sind. Und selbst wenn sie in einer stressigen Situation dann sind, dann wird diese Begegnung eben in den Zwischenspeicher gelegt und irgendwann später zu Ende gedacht, wenn wieder ein bisschen mehr Zeit eben ist. Und da aber die Begegnungen mit einem Narzissten und was da alles mit einem anstellt, so verwirrend sind und auch nicht aufgeschlüsselt werden können, außer man kennt sich mit diesem Krankheitsbild aus, können die daran wirklich auch zugrunde gehen und richtig erschöpfen. Und das belustigt eben auch den Narzissten zu sehen, ja, ich stelle den Mittelpunkt in deinem Leben dar. Also das sind so, ja, eine weitere Eigenschaft, die hochsensible Menschen haben, die, ja, was der Narzisst für sich nutzen kann, ist, die haben oftmals ein sehr ausgeprägtes Gewissen und ein ausgeprägtes Schuldbewusstsein. Und der Narzisst hat eben überhaupt gar kein Schuldbewusstsein und er braucht auch immer einen Partner, den er für alles, was schief läuft, verantwortlich machen kann. Und da hat er halt ein leichtes Spiel eben mit den hochsensiblen Menschen. Und genau.
Okay,
ja,
also,
und ja, jetzt mir fällt noch ein, hochsensible Menschen sind auch sehr empathisch, also sie können einfach spüren, was das Gegenüber braucht. Und Narzissten sind total ausbeuterisch im zwischenmenschlichen Bereich und können das halt komplett nutzen, um den Empathen komplett auszusaugen. Und da sich auch viele hochsensible Menschen nicht abgrenzen können, erfüllen die dann halt immer wieder die Bedürfnisse und. Und
okay.
Bei hochsensiblen Menschen hält eben Freude sehr lange an, wenn sie sich über etwas freuen. Und bei Narzissten halten Gefühle wie Freude eben sehr kurz an. Und dann denken sie, wenn sie einen hochsensiblen Menschen sehen, dass sie sich etwas von dieser positiven Energie abzweigen können. Aber Gefühle kann man nicht stehlen. Und dann fangen sie eben an, den hochsensiblen Menschen eben zu zerstören. Und ja, aber das Einfachste ist einfach für den Narzissten, er hat seine narzisstische Zufuhr. Also er kann einfach so schnell Emotionen wecken bei einem hochsensiblen Menschen, weil er einfach sehr empfindsam ist und hat dann halt ständig sein Futter.
Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also du erwähnst hochsensible Menschen, die empathisch sind und die trotzdem diese Narzissten nicht erkennen können.
Ja,
weil ihnen halt dieses Wissen fehlt. Dieses Wissen über dieses Krankheitsbild, über diese psychische Störung. Und das ist erschreckend, finde ich.
Genau, weil gerade eben auch hochsensible Menschen oftmals einfach, sie haben auch ein Harmoniebedürfnis, sie sind einfach liebevoll und sie können sich, weil sie selbst so sind, nicht vorstellen, dass vielleicht andere Menschen nicht so sein können und hinterfragen dann auch oft das Verhalten vom Narzissten nicht.
Ja, also sie projizieren quasi eigene positive Eigenschaften auf Narzissten.
Genau, und der Narzisst projiziert aber seinen ganzen negativen Müll auf den Empathen oder auf den Partner einfach. Und dann wird das Bild von den Partnern komplett verzerrt. Also die bekommen ein ganz falsches Bild dann von sich.
Okay, und gibt's noch andere Opfer? Also hochsensible Menschen, müssen das nur hochsensible sein oder können es auch ganz, ganz normale sein? Oder ist das das vorrangige Ziel letzten Endes?
Ja,
was am liebsten haben?
Ich glaube, dass sie das am liebsten haben, weil die meisten Betroffenen, die ich kennengelernt habe, eben hochsensibel sind. Aber manche Eigenschaften, die ich genannt habe, haben auch normal sensible Menschen. Also Das sind ja alle, ja, genau.
Ich glaube, das kann man so
Ja.
ausdrücken, dass empathische, hochempathische Menschen einfach für sie besser schmecken.
Ja.
Ja. Ja, das könnte gut passen, auf jeden Fall. Die
Genau,
beste
und
Auffahrt.
dann, ja, und dann aber auch noch solche, die sich auch, die kein gesundes Gefühl für ihren Wert haben, also auch solche Menschen, die sich nicht besonders wertvoll empfinden, weil Narzissten da einfach demütigen können und die das dann aber auch nicht hinterfragen, weil sie ja glauben, dass sie wertlos sind, ne? Und dann der Narzisst in der Anfangsphase schmeichelt auch viel und schüttet Komplimente über das Opfer und so kann er eben das Opfer um den Finger wickeln, weil es sich halt natürlich freut, wenn sie jetzt im bisherigen Leben nicht viel Bestätigung erhalten hat. Na, endlich sieht mal jemand was Positives in mir. Ja. Und also was man hier auch noch erwähnen muss, sind Menschen, die auch schon narzisstischen Missbrauch in ihrer Kindheit erlebt haben, weil da eben schon die Gedanken Gänge gelegt sind, wie zum Beispiel, also Narzissten machen das ja grundsätzlich so, wenn Streit herrscht, dass sie das Opfer dafür verantwortlich machen. Und dann so ein Kind eben wächst dann eben in dem Glauben auf, ja, sobald Streit herrscht, bin ich dafür schuld. Und dieser Gedankenweg kann halt der Narzisst ohne Probleme fahren. Oder auch, dass das Kind halt immer wertlos ist, das kann halt der Narzisst auch super ausnutzen, weil, ne, sie müssen halt einfach den anderen abwerten, weil sie sich daran aufwerten, weil in dem Moment, wenn der andere kleiner ist, ist der Narzisst automatisch größer.
Ah, okay. Und diese hochsensiblen Menschen, die du beschrieben hast, ist es jetzt, ist es gleich verteilt auf Männer und Frauen? Oder gibt es da irgendwelche anderen Zahlen?
Ich glaube schon, dass es gleich verteilt ist auf Männer und Frauen. Man sagt, es sind 15 bis 20% der Bevölkerung hochsensible Menschen. Und ich glaube, dass die Männer halt vielleicht nicht so gerne darüber reden, weil sie denken, das ist eine weibliche Eigenschaft, so sensibel zu sein. Aber ich habe auch schon einige empfindsame Männer kennengelernt, die zu Opfern von Narzisstinnen wurden.
Okay, ich denke mal, ist ein wichtiger Punkt, das hier nochmal zu betonen, dass jetzt auch durchaus Männer Opfer sein können.
Ja, absolut. Und ja. Genau.
Okay, gut, also wir wissen ja jetzt, dass eben, oder dass allgemein Narzissten als hochgradig manipulativ gelten. Und jetzt ist die Frage, wie du es halt auch in deinem Buch beschreibst, wie nehmen sie denn verdeckt Einfluss auf das Handeln ihrer Opfer, wenn wir jetzt, ja, wie
Ja.
machen sie das?
Ja, also eine beliebte Masche ist die, dass sie eben Schuldgefühle in ihrem Gegenüber wecken, indem sie einfach denen vorhalten, was sie doch alles schon für sie getan haben. Wobei man hier ja sagen muss, dass Narzissten ja nur etwas für andere tun, um das dann eben dann im Nachhinein sagen zu können, ne, was ich doch alles schon für dich getan habe. Oder dass Narzissten eben Schuldgefühle wecken, indem sie einfach das Opfer für alles verantwortlich machen, was schief läuft in der Beziehung oder warum die Beziehung in die Brüche gegangen ist. Und das schaffen sie auch. Also sie sind total redegewandt und sie verdrehen einfach alles. Sie projizieren eben, wie wir es schon gesagt haben, ne, über die Projektion, indem sie einfach den anderen die negativen Eigenschaften zuschreiben, die sie eigentlich selbst haben. Dann, indem sie auch einfach mal nur schweigen und gar nichts sagen und dann reagiert das Opfer aus Unsicherheit heraus. So, das machen sie auch. Dann schaffen sie auch Abhängigkeit bei dem Opfer. Also zum einen machen sie das, indem sie das Opfer isolieren. Also sie reden alle Freunde oder Verwandten schlecht. Und sie scheren sich da auch nicht davor, eben zu lügen. Sie können dann auch sagen, ja, deine Freundin meint sowieso nicht gut mit dir oder so, ne? Einfach damit das Opfer so wenig wie mögliche Freunde hat, die es eben positiv beeinflussen kann. Damit der Narzisst halt das Opfer für sich ganz alleine hat. Das ist die eine Art und Weise, wie sie Abhängigkeit erzeugen können. Die andere ist, jedes Mal, wenn sie das Opfer demütigen, stößt das Opfer, also die Nebennierenrinden stoßen Adrenalin aus und das Opfer kann abhängig werden von diesen Demütigungen, wie eben ein Adrenalin-Junkie davon abhängig wird, immer auf irgendwelche hohen Dinge drauf zu klettern, ne? Also indem sie eben Abhängigkeit schaffen und die Opfer nehmen dann eben nur wahr, ja, ich muss irgendwie immer wieder zu dem zurück, ich weiß nicht warum, weil...
Das wird ja auch sehr gut in einem Buch beschrieben, wo man sich dann manchmal, oh Gott, nein, jetzt geht sie, schreibt sie wieder eine Nachricht oder jetzt geht sie wieder zurück, jetzt trifft sich wieder, trifft sie den, diesen ja, Narzissten halt wieder im Buch, was halt schon ziemlich erschreckend ist.
Genau, und das ist auch unverständlich so für andere Menschen dann, ne? Und auch fürs Opfer selbst, also das registriert ja jetzt nicht, ah okay, jetzt haben meine Nieren Adrenalin ausgestoßen, das kriegt ja nichts mit. Und vor allen Dingen, wenn schon seit der Kindheit eben dieser Missbrauch herrscht, was bei einigen Opfern von Narzissten ist, dann kann es sogar passieren, dass sie sich wohlfühlen, wenn der Narzisst, also in der Beziehung mit einem Narzissten, weil es Vertrautheitsgefühle weckt, weil die Bezugsperson in der früheren Kindheit eben auch schon das mit einem gemacht hat. Also,
Schon ziemlich interessant, also diese Faktoren. Also zum einen halt auch diese körperliche unbewusste Abhängigkeit, die halt stattfinden kann.
Genau, richtig. Und ich glaube, dass auch einiges noch nicht komplett entdeckt ist, ne? Dass es noch viele andere weitere Faktoren gibt, die warum die Abhängigkeit dann eben auch herrscht. Ja. Ja, dann betreiben sie eben auch noch Gaslighting. Also sie leugnen einfach Dinge, die sie gesagt haben, die sie getan haben. Oder sie können sich einfach nicht mehr erinnern an etwas, was sie gemacht haben sollen. Und dann, das kann halt auch, da kann ja auch das Opfer dadurch verrückt werden. Also die einfach den Bezug zur Realität verlieren.
Okay, du wolltest noch was sagen?
Ja, was sie eben auch machen, ist einfach, dass sie einfach lügen. Ich glaube, das gehört auch noch dazu, wie sie einfach jemand anderen dann unbewusst zum oder halt zum Handeln bringen können. Also eine Situation in dem Buch ist ja auch, dass der André sich von Mary trennen, nee, andersrum, dass Mary sich von André trennen wollte. Und dann wusste der André, ja, wenn ich ihr dies und jenes erzähle, auch wenn es nicht der Wahrheit entspricht, wird sie bei mir bleiben. Und so ist es dann auch gewesen. Also so nimmt er dann auch wieder Einfluss aufs Opfer. Hast
du ein Beispiel zu diesem Gaslighting aus dem Buch oder ein anderes Beispiel, wie das stattfinden kann?
Ja, also...
So spontan?
Nicht so richtig gerade auf Anhieb.
Nicht so richtig, okay. Sage, hättest du eine Idee, was das noch sein kann, dieses Gaslighting?
Naja, das ist ja genau das, was wir schon beschrieben haben. Also wenn zum Beispiel dabei Personen Schuldgefühle erzeugt werden und dass man die Geschehnisse quasi falsch uminterpretiert. Und das Opfer quasi fühlt, dass sie selbst schuld ist an dem, was passiert ist. Und das erzeugt, also im Prinzip kann man das beschreiben als so eine psychische Verwirrung.
Okay. Ja. Ich hab, mir fällt doch noch eine auf. Und zwar hat Mary André einmal zur Rede gestellt in dem Buch und hat dann gesagt, komm, jetzt gib es zu, dass du mich manipulierst. Und dann hat er geantwortet, ja, okay, ich gebe es zu. Und dann nach einer Woche hat Mary ihn nochmal drauf angesprochen und gesagt, ey, du hast sogar zugegeben, dass du mich manipulierst. Und dann hat er aber geantwortet, nein, so etwas kann ich gar nicht zugegeben haben, weil so etwas tue ich einfach nicht. Also, okay, ich glaube, das wäre ein Beispiel.
Das führt letztendlich dazu, dass die Opfer quasi an sich selbst zweifeln. Ja. Ja. Also kompletten Bezug zur Realität verlieren und wissen gar nicht, ja, stimmt das, was er sagt, oder bin ich jetzt verrückt?
Richtig. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, gerade wenn es halt darum geht, wenn man halt sich da in diesen, mit den Narzissten wirklich involviert ist.
Ja.
Da ist natürlich dann auch eine andere Frage. Ich weiß nicht, Elena, ob du jetzt noch was hast zu diesem verdeckten Handeln der Narzissten?
Ja, manchmal erzeugen sie auch einfach Mitleid, wenn sie merken, der andere möchte sich wehren, dass sie einfach irgendeine schlimme Situation aus ihrem Leben erzählen, um Mitleid eben dann zu erhalten. Und so schalten sie den anderen dann ab, irgendwie aufbrausend zu werden oder so. Also das würde mir jetzt noch einfallen, aber sonst gerade nichts.
Was natürlich dann auch sehr wichtig ist, ja, was können denn halt für Spätfolgen für die Person entstehen, wenn sie halt sich in den Fängen von Narzissten befanden oder halt immer noch befinden? Aber gehen wir mal davon aus, die haben sich jetzt getrennt. Was sind die Auswirkungen auf diese Opfer, sage ich mal?
Ja, also da gibt es diese posttraumatische Belastungsstörung, die hat einige Gesichter. Zum einen herrscht da diese Hypervigilanz, also die extreme Schreckhaftigkeit, also sie sind total schreckhaft, also da braucht nur eine Tasse umfallen und die Opfer erschrecken sich, weil sie einfach auf Alarmbereitschaft geschaltet sind, ne? Das oder aber eine enorme Konzentrationsschwierigkeit weisen sie auch vor, also sie bauen häufig viele Unfälle hintereinander, weil sie einfach total unkonzentriert sind. Die Gedanken kreisen permanent um den Narzissten, gerade in der Anfangsphase von so einer Trennung. Manche Betroffene sieht man abmagern. Manche fallen in verschiedene Süchte rein, weil sie sich einfach betäuben müssen. Sie halten das nicht mehr aus. Der Narzisst verletzt auf einer ganz tiefen Seelenebene, missbraucht auf eine ekelhafte Art und Weise.
Kann man das als permanente Schockstarre bezeichnen?
Ja, in gewisser Weise schon, genau. Man hat dann auch ein chronisches Erschöpfungssyndrom kann eben auch folgen, dass man ganz lange müde ist und egal wie viel man schläft, dass diese Müdigkeit eben nicht wegzuschlafen ist. Und ich glaube, dieser Schockzustand, dass der dann eintrifft, wenn das Opfer realisiert, was passiert ist, dann kommt sozusagen nachträglich diese ganzen Schockzustände, die man in der Beziehung nicht oder in der Beziehung zu dem Narzissten nicht gefühlt hat, weil man es nicht erlebt hat, ne? Das kann eben dann erst erlebt werden, wenn das ganze Wissen vorhanden ist. Ich glaube, dass so eine nachträgliche Schockstarre ist.
Also man kann generell sagen, glaube ich, dass Narzissten empathische Menschen auf Seelenebene traumatisieren.
Genau. Ja, und dann haben sie auch einen Vertrauensmissbrauch, einen deutlichen im Nachgang.
Also das heißt, die Auswirkungen sind psychisch sowie körperlich vorhanden bei den Opfern.
Ja, man kann sämtliche Krankheiten erwerben, die durch Stress ausgelöst werden. Jetzt zum Beispiel eine Gastritis, also eine Magenschleimhautentzündung. Das ist jetzt nur ein Beispiel, ne? Gibt ja so viele, vielleicht auch Hautkrankheiten oder was auch immer durch Stress ausgelöst werden kann im Körper. Das können die dann auch erhalten, ja. Antriebslosigkeit, einfach eine Gleichgültigkeit auch, eine tiefe Verzweiflung, dass sie empfinden, solche Sachen.
Und vor allem Vertrauensverlust an andere Menschen.
Ja. Genau.
Ich weiß nicht, ob ich zu weit springe, aber kannst du vielleicht beschreiben, wie man solche Menschen therapiert? Also nach Beziehungsschluss?
Ach so, wie man die Opfer von Narzissten therapiert?
Genau.
Nein, kann ich nicht. Ich könnte aber sagen, was man vielleicht machen kann nach so einer Trennung.
Ja.
Und zwar, ich denke ja zum einen, dass man eben in Therapie geht und sich halt einen Therapeuten aussucht, der mit dem Thema vertraut ist, der einfach auch die Wahrnehmung von dem Opfer bestätigt und nicht noch das Opfer in Frage stellt, weil er sich, ja, aus welchen Gründen auch immer. Aber auch, dass man sich eben mit dem Krankheitsbild beschäftigt und guckt, welche Art Gehirnwäsche wurde mir da verpasst? Was hat der Narzisst mit mir gemacht? Wie konnte er mich steuern? Und auch, dass man das wirklich, dass man sich da wirklich die Zeit dafür nimmt, sich die ganzen Dinge anguckt, ausreichend Pause dazwischen macht, weil es ja auch sehr überflutend sein kann für die Seele, so viele Dinge plötzlich aufzudecken. Aber es ist wichtig, weil angenommen, der Narzisst lässt einen ja nicht los, weil der Narzisst das als tiefe Kränkung empfindet, wenn man sich von dem trennt. Da ist es wichtig, dass ein großes Wissen um die Störung eben vorhanden ist, weil sonst kann es immer wieder dazu führen, dass das Opfer rückfällig wird. Angenommen, der Narzisst hat mal vor dem Opfer niedergekniet und geweint und gesagt, ah nein, du darfst dich nicht von mir trennen, dann wenn das Opfer nicht weiß, dass der Narzisst eine enorme Verlustangst hat und diese Verlustangst ihn dazu antreibt, solche Dinge zu sagen und auch gewisse Dinge zu tun, die den Anschein erwecken, dass das Opfer dem Narzissten wichtig sein könnte, dann kann das der Funke Hoffnung sein, die das Opfer zurück zu dem Narzissten wieder in den Missbrauch führt.
Hm. Und nach deiner Erfahrung, gibt es denn viele Therapeuten, die sich auch mit diesem Thema auskennen oder... Wie schaut es da aus? Weißt du da was?
Leider habe ich die Erfahrung gemacht, dass sich die Therapeuten nicht damit auskennen. Ich habe selbst die Erfahrung nicht gemacht. Also ich habe mit keinem Therapeuten gesprochen, sodass ich gucken konnte, was für ein Wissen herrscht. Aber ich weiß es eben durch Betroffene, die eben irgendwie versuchen, sich in den Netzen gegenseitig zu helfen, weil eben ja das noch nicht so richtig... Ja, weil dieses Thema nicht so richtig angesprochen wurde vielleicht. Ich meine, Therapeuten kennen sich ja super aus in vielen Dingen, aber ich hab den Eindruck in dieser Materie nicht. Aber ich habe auch schon gehört, dass es Einzelne schon geben soll, die sich auch damit auskennen, aber überwiegend eben nicht, nein.
Mhm. Also das heißt, auf jeden Fall für Opfer, die müssen auf jeden Fall längere Zeit suchen und auch ein bisschen Geduld mitbringen, neben den Wartezeiten, die es halt...
Ja, genau. Und auch vorsichtig sein, dass man wirklich auch mit einem Therapeuten kommuniziert, der sich mit dem Krankheitsbild auskennt, weil nicht, dass der Therapeut dann solche Tipps gibt, ja, für den Umgang mit einem normalen Menschen halt, ne? Mhm. Keine Ahnung, setz dich mit ihm hin und sag ihm, was dich verletzt hat. Das kann man nicht machen bei einem Narzissten, weil der Narzisst, also man darf den überhaupt gar nicht für irgendetwas kritisieren, weil er wird die Dinge verdrehen und das Opfer für alles schuldig machen. Und egal wie, der Missbrauch wird vorangetrieben, wenn man weiterhin mit einem Narzissten versucht, irgendwas zu klären.
Also besteht da auf jeden Fall auch noch eine riesen Wissenslücke, selbst unter den Profis, was auch ziemlich erschreckend ist.
Ich glaube, das sind zwei wichtige Stichworte, also sich selbst zu informieren und dann bestimmte Netzwerke bilden, also über irgendwelche Foren sich auszutauschen mit anderen Menschen, die dasselbe erlebt haben. Und und ich glaube, du hast auch in deinem Buch erwähnt, dass die einzige Option aus einer solchen Situation, also wenn man sich immer noch in so einer Beziehung mit Narzissten befindet, ist einfach wegrennen.
Genau,
kompletter Kontaktabbruch und so weiter.
Ja. Genau, so ist es richtig. Und auch den Kontakt meiden zu Menschen, die in Beziehung zu dem Narzissten stehen, weil der Narzisst wird... auch andere Menschen, das Mitleid von anderen Menschen versuchen zu wecken, weil er eben das als eine Chance sieht, wie er das Opfer weiterhin tyrannisieren kann. Also der wird überall das Opfer eben schlecht reden und er schafft das auch. Also er kann auch einfach heulen, losheulen und das Mitgefühl dadurch von anderen Menschen bekommen. Und deswegen auch gucken, dass man auch mit gemeinsamen Freunden oder so ein bisschen so auf Distanz geht, so dass es halt dass man wieder zu Kräften kommt, weil viele sind einfach total psychisch erschöpft und in solchen Stadien ist es auch nicht empfehlenswert, sich noch anzuhören, was der Narzisst noch alles so über einen erzählt und welche Lügen er noch in die Weltgeschichten eben setzt. Also weg von gemeinsamen Freunden, aber auch weg von Freunden, die ähnlich narzisstisch sind wie der Narzisst, weil Narzisst, wenn man Narzissten in seinem Leben hat, ist das oftmals nicht der einzige. Und dass man halt einfach aus dieser Abwärtsspirale rauskommt. Und man
Ich habe
braucht halt einen klaren Kopf, ja.
Genau, wie Sarah gesagt hat, da habe ich hier ein kurzes Zitat aus dem Buch, was er die Mary erzählt hatte. Für mich gab es zur Rettung meiner Seele nur noch eine Option, wegrennen und zwar so schnell wie möglich oder so schnell ich konnte. Also wegzukommen. Dann fand ich eine andere Metapher, die du aufgebracht hast, auch noch sehr gut, halt sich eine Waffenrüstung zuzulegen, um halt einen Schutz zu haben, was halt in Form von Wissen passieren kann, meiner Meinung nach. Und dann halt wegzurennen mit der Rüstung.
Und du hast auch in deinem Buch geschrieben, dass letztendlich für Marie das eine ganz, ganz wichtige Lektion, Lebenslektion war.
Ja, das ist richtig, ja.
Ja, ich glaube, das ist auch ein ziemlich wichtiger Punkt. Also solche Lektionen können schmerzhaft sein, aber sie können auch sehr belehrend sein.
Genau, dass man sich so das Positive nochmal rauszieht eben, dass es nicht nur schlecht war. Ich glaube, das ist auch ganz gut so, ja, was Positives einfach mitzunehmen. Genau.
Gibt's denn da noch eine andere Möglichkeit, was halt, oder wie kann man denn noch mit solchen Menschen am besten umgehen, wie Narzissten? Gibt es da noch irgendwas? Ist Wegrennen die einzige Option?
Ja, wenn man wirklich einen Menschen mit der narzisstischen Persönlichkeitsstörung hat, dann ja. Und wenn man aber noch aus irgendwelchen Gründen, meinetwegen im Angestelltenverhältnis oder sonst was, hoffentlich auf begrenzte Zeit noch mit einem Narzissten zu tun hat, kann man eben den Tipp geben, dass man sich halt eben, wie gesagt, absolut nicht rechtfertigen darf, weil da der Narzisst eben für nichts schuld ist, wird er eben überzeugend die Schuld dem Opfer zuschreiben und das Selbstbild eben weiter verzerren. Man sollte sich ausreichend Pausen gönnen im Umgang mit dem Narzissten und am besten etwas mit Menschen unternehmen, die einem gut tun, die einem den Wert bestätigen, die einem die Wahrnehmung bestätigen, dass man sich den eigenen Wünschen und Bedürfnissen klar wird und auch denen nachgeht, dass man sich eben nicht nur nach dem Narzissten richtet, was er eben häufig eben verlangt, und dass man auch Grenzen erstellt, dass man wirklich Grenzen erstellt und diese nicht übertreten lässt, weder vom Narzissten noch selbst. Also, dass man wirklich guckt, so, ich darf dies und jenes Verhalten geht einfach so nicht. So darf mich niemand behandeln, weil ja, ich es auch so den Eindruck hatte, viele Betroffene, die haben gar keine Grenzen. Also die registrieren nicht mal, wenn der Narzisst sich in irgendeiner Weise blöd verhält, weil sie, ja, weil sie gar keine Grenzen haben. Vielleicht auch deswegen, weil schon immer ihre Grenzen übergangen wurden. In der Kindheit beispielsweise von einem narzisstischen Elternteil. Ja. Da
Ich
waren
glaube,
einfach
es.
keine Grenzen erwünscht, damit der Vater oder die Mutter das Kind besser steuern kann. Dass man auch wirklich einfach, ja, und dass man sich Zeit nimmt, also dass man Geduld mit sich selbst hat, weil von heute auf nachher sind einfach so Persönlichkeitsstrukturen antrainierte nicht zu rehabilitieren.
Wo halt dann hoffentlich auch noch eine Therapie zusätzlich helfen kann, um das halt wieder neu zu ordnen, sage ich mal. Oder
Ja,
neue
kann ich mir
Stärke zu gewinnen.
vorstellen. Ja.
Ich denke, das ist auch noch ein wichtiger Punkt gewesen, weil mir geht halt immer nur die Beziehung durch den Kopf halten mit Frau, Mann, gut, in meinem Fall war es mit Frau, Beziehung, dass halt da in Narzissten sein kann, aber da hast gerade nochmal einen Punkt aufgebracht, das kann natürlich auch der Chef oder die Chefin sein. Halt gerade das professionelle Leben, dass man da auch halt mit solchen Tyrannen zu tun hat.
Ja, absolut. Eben weil sie sich auch in Chefpositionen so tümmeln, ne? Also sie mögen es ja, sie haben ein ausgesprochenes Bedürfnis nach Macht über andere Menschen, weil dadurch können sie halt ihre eigentliche Machtlosigkeit, die tief in ihnen schlummert, kompensieren. Genau. In solchen Angestelltenverhältnissen, also selbst die stärksten Nerven halten das auf Dauer nicht aus, aber da eben auch gucken, Telefonanrufe nach der Arbeit nicht mehr annehmen, weil der narzisstische Chef auch versucht, noch über die Arbeit hinaus den Angestellten eben zu kontrollieren. Gespräche am besten dokumentieren und vielleicht auch unterschreiben lassen, Abmachungen oder so, damit der Narzisst es im Nachhinein nicht abstreiten kann. Dinge, die man an den Chef vermittelt schriftliche Dinge vielleicht nochmal für sich kopieren, solche Sachen. Und auch, dass man, ja, dass die Pausenzeiten eingehalten werden, weil der Narzisst auch oftmals die Pausen einfach stiehlt für sich, also der Chef. Ja, und dann würde ich auch sagen, raus aus diesem Angestelltenverhältnis, beten, dass man einen neuen Job bekommt und egal wie es auf dem Lebenslauf aussieht, es ist wichtiger, wie es in der Seele aussieht, ja.
Ja, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Hinweis, ja.
Dass und ich glaube, generell kann man auch sagen, dass man, also wenn man ein eigenes Tagesbuch führt, dann kann das auch ziemlich hilfreich sein. Also um quasi eigene Gedanken darüber, was passiert ist, einfach später zu ordnen.
Ja. Genau.
Um nachzuvollziehen.
Und da hat, Elena, du hast ja gerade nochmal erzählt, dass die letzten Endes, was du gerade erzählt hast, sind halt wirklich Grenzen setzen zu lernen für viele Personen. Mhm. Halt Telefon abzuschalten nach der Arbeit. Man sollte eigentlich überhaupt gar nicht die private Handynummer an Chef geben. Das wäre zum Beispiel die erste Lektion und halt Pausenzeiten einzuhalten.
Genau, oder so wie Serge jetzt das auch gerade gesagt hat, dass man wirklich Tagebuch führt und sich selbst notiert, was habe ich getan, was hat er getan, welche Absprachen wurden gehalten, damit er das dann im Nachhinein nicht mehr leugnen kann. Und auch, weil die das eben so gut leugnen können, dass man halt nicht verrückt wird, ne? Sondern dass man es einfach wirklich mal aufgeschrieben hat, da kann man dann auch nichts mehr rütteln daran, ne?
Ja. Ja, und neue Jobs suchen wäre dann wirklich eine sehr gute Alternative und ist zum Glück etwas einfacher, als wenn man in einer Beziehung steckt und am Ende vielleicht sogar noch mit Kindern.
Oh ja.
Ja. Die können ja halt natürlich auch, wenn man in so einer Beziehung steckt, halt auch noch als Erpressungsmittel genutzt.
Genau, da werden die Kinder dann gegen das Opfer aufgehetzt und das ist natürlich sehr schmerzvoll, wenn man dann als Frau oder als Mutter von einem narzisstischen Ehepartner dann nicht nur den Ehepartner verliert, sondern dann auch noch die ganzen Kinder und so ungerechtfertigterweise dann als der Tyrann dasteht, ne? Obwohl eigentlich,
Können aber auch Männer sein, die da die Opfer sind, dass die Frau wirklich die Tyrannin ist.
Absolut, ne?
Die Frau kann dann halt dann, gerade wenn es jetzt um Sorgerechtsentscheidungen geht, halt dann das Opfer spielen, ah Gott, ich bin das arme Opfer, weil man ist ja so erzogen worden und dann natürlich das Sorgerecht bekommt und dann am Ende auch noch Alimente vom Mann. Und er ist eigentlich das Opfer am Ende.
Genau, und die Frauen können das ja auch, die sind ja nochmal ein bisschen heimtückischer als jetzt der Narzisst.
Ja, viele Faktoren, ja.
Ja.
Okay. Gut. Ich denke mal, sind ganz paar Sachen mit dabei, die halt dann unsere Zuhörer anwenden könnten, wenn sie sich selber in so einer Situation befinden.
Genau. Hoffe ich, ja, freue ich mich. Mir fällt gerade noch ein was ein, wenn man in einem Angestelltenverhältnis ist zu einem narzisstischen Chef oder vielleicht auch generell, wenn man mit einem Narzissten zu tun hat, dass man nicht auf die Anerkennung oder auf die Bestätigung von Seiten des Narzissten hofft, weil das wird er einem nicht geben können, weil der Narzisst ja selbst die Bestätigung braucht in Form von, dass er mächtig genug ist, den anderen zu kontrollieren oder zu demütigen. Und dass man auch keine Racheaktionen plant, weil der Narzisst wird immer 10, 20, 100 Mal stärker zurückschießen als ein normal sensibler Mensch das jemals könnte. Ja, keine Racheaktionen.
Genau. Wirklich dann in Full Stop setzen, wegrennen und seine Rüstung anziehen, Schutzschilde aufbauen und die Hand nehmen und nichts mehr an sich rankommen lassen, aber halt auch nicht mit Sperren und Schwattern werfen.
Genau. Und wenn wir schon beim Rennen sind, ist Joggen auch eine gute Möglichkeit oder generell Sport, was die Beine betätigt, um die Standfestigkeit eben zu erhöhen und um seine eigene Aura eben zu stärken. Das sagt auch Sven Grütefien in seinem Buch Umgang, wie man einen Narzissten erkennt. Wie erkenne ich einen Narzissten? So, jetzt habe ich den Titel. Genau. Genau.
Hast du vor, auch andere Bücher zu schreiben?
Ja, ich finde dieses Thema so interessant und habe eben jetzt auch schon die Erfahrung gemacht, dass ich einigen Menschen helfen konnte durch dieses Thema und ich glaube nicht, dass es mein letztes Buch gewesen ist, beziehungsweise ich habe schon wieder einen Haufen Notizen für mein folgendes Buch, auch wieder zu dem Thema, ja.
Also da ist schon was in Vorbereitung, oder?
Ja, genau.
Oh, okay, gut zu wissen. Gut, vielleicht... Da wir gerade jetzt über dieses Buch hier reden, vielleicht Willst du noch kurz vorstellen, wie das aufgebaut ist oder aufgeteilt ist?
Ja, gerne. Und zwar erzähle ich in dem ersten Teil von dem Buch die Geschichte von einer guten Freundin von mir und dem Narzissten André und lasse die Leser so relativ unvoreingenommen in diese Geschichte hineinwachsen. Und in dem zweiten Teil von dem Buch decke ich dann anhand dieser Geschichte sämtliche Manipulationsstrategien und Verhaltensweisen von Narzissten auf. Und in einem kleinen letzten Teil sage ich auch nochmal, was die Bibel zu diesem Thema sagt.
Mhm. Genau. Okay, und muss man das jetzt chronologisch lesen? Ist es sinnvoll oder kann man jetzt sagen, ich muss jetzt nur was zu diesem Thema was wissen? Kann man dort einsteigen oder sollte man wirklich von Anfang an einfach lesen?
Man sollte wirklich von Anfang an lesen, um dieses Krankheitsbild einfach bestmöglichst verstehen zu können. Also ich habe da mir auch Mühe gegeben, dass man einfach, wenn man das Buch gelesen hat, sich so gut wie keine Fragen mehr stellen muss. Also das war eigentlich so mein Ziel. Mhm. Und deswegen ist es von Vorteil, wenn man einfach alles liest, weil ich auch nur das Wichtigste reingeschrieben habe und es daher dann auch sehr, sehr begrenzt dann auch ist.
Okay, aber ich denke mal, es ist ja auch sehr einfach, sehr leicht zu lesen. Es ist so, von daher dürfte das kein Problem sein für jemand anderen.
Schön, ja.
Okay, gut. Ja, gibt es noch Fragen von dir, Sergei? Hast du noch was, was du wissen möchtest?
Ich glaube, wir haben alles abgedeckt.
Ich denke auch. Ja. Genau. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, danke dir, Elena.
Gerne.
Nochmal für unsere Zuhörer. Das Buch heißt Verlorenes Ich, ein Essay zur narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Mhm. Und gibt es, wie gesagt, einmal, wenn man der Elena eine E-Mail schreibt, als Druckversion bei Amazon, als Kindle-Version. Genau, ne?
Genau, vielleicht kurz zur, zur Korrektur, also nicht eine E-Mail, sondern auf meiner Homepage.
Ah, okay.
Genau, also ed-verlorenesich.jimdo.com.
Okay, gut, dass Sie sagst mir, wir stellen die auf jeden Fall dann nochmal mit in den Artikel mit rein.
Okay.
Okay, gut, dann sage ich schon mal Tschüss von unserer Seite.
Ja, vielen Dank.
Ja, sehr gerne.